Wie gesagt, das Thema heute Morgen ist Ausmisten. Und ich habe letzten Sommer gezügelt und im Vorfeld von diesem Zügeln habe ich gedacht, ja, Ausmisten wäre jetzt eine gute Idee. Oder das ganze Zeug, das man eigentlich nicht braucht, muss ich ja nicht zügeln. Also habe ich angefangen und das ein bisschen gemacht überall, gedacht, was brauche ich eigentlich nicht mehr. Und zum Beispiel auch bei meinen Schuhen. Ich habe gemerkt, ich habe recht viele Schuhe, die ich auch eigentlich gar nie anhabe. Aus welchem Grund auch immer. Also habe ich angefangen und ja, die Schuhe sortiert und geschaut, ja, kann ich sie in die Kleidersammlung geben oder kann ich sie noch weiterverkaufen, Secondhand oder was auch immer. Und so sind es immer weniger Schuhe geworden. Dann ist der Tag vom Zügeln oder vom Packen gekommen und ich habe so eine Zügelkiste genommen. So in diesem Stil. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe jetzt fast keine Schuhe mehr. Dann mögen da locker all meine Schuhe und noch ein paar Taschen oder Rucksäcke drin. Und dann habe ich angefangen, in der ganzen Wohnung meine Schuhe zusammensammeln, Sportschuhe und Winterschuhe und Übergangsschuhe und Sommerschuhe. Und ja, ich bin recht gleich ernüchtert worden, als ich gemerkt habe, dass dann nicht nur keine Taschen mehr drin gehen, sondern dass nicht einmal all meine Schuhe da drin gehen. Und ja, dann habe ich nochmal schauen und nochmal geschaut, ja, brauche ich denn wirklich so viele Schuhe? Und ich habe mich beim einen oder anderen Paar ertappt, wo ich gedacht habe, also jetzt brauche ich die ja schon nicht, aber vielleicht gehe ich mal noch dorthin in die Ferien und dann brauche ich dann die. Oder vielleicht kommt mal noch ein wirklich kalter Winter und dann brauche ich dann die Schuhe. Und ja, so habe ich die Schuhe dann gezügelt. Und viele davon sind seitdem in der neuen Wohnung, irgendwo in einem Schaft. Und ich habe sie noch nicht angehabt. Das heisst, vielleicht ist es gleich noch mal Zeit für eine zweite Runde ausmisten. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt in diesem Beispiel wiederfindet oder vielleicht überhaupt nicht. Aber ich freue mich jetzt sehr auf die Predigt von nah, weil ich glaube, egal welchen Weg um dass es bei uns ist mit diesem materiellen Besitz, es gibt eine Botschaft für uns, die uns heute Morgen betrifft. Nein, ich übergebe dir gerne das Wort.
Merci, ihr kennt mich auch so in der einen oder anderen Situation da wieder. Nicht nur bei den Schuhen. Genau. Wir sind in dieser Themenreihe ausmisten und es geht ja bei dieser Themenreihe um Sachen, die uns Stress verursachen. Sehr häufig, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, kommt die Antwort, ja gut, aber es ist einfach ein bisschen viel los. Oder, ja gut, aber weisst du, es ist einfach ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen viel. Das ist extrem häufig die Antwort. Ich glaube, Stress oder so das Angespanntsein vom einen zum anderen ist etwas, was uns sehr prägt. Das ist irgendwie fast wie normal geworden, dass man immer ein bisschen gestresst ist. Und die Themenreihe soll ja in das reinreden. Und jetzt ist ja aber die Frage, wenn es heute um materiellen Besitz geht, was hat denn jetzt das für einen Zusammenhang mit unserem gestresst sein? Kann das sein, dass unser Besitz, das, was wir, ja, durch die materiellen Sachen einen Zusammenhang haben, damit, dass wir so viel beschäftigt sind oder dass wir gestresst sind? Genau. Dass da ein Zusammenhang besteht, das ist auf der gesellschaftlichen Ebene eigentlich schon recht angekommen. Es gibt nämlich so eine Bewegung, die heisst Minimalismus. Ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt oder nicht. Die meisten sind dem vielleicht auch schon mal begegnet. Der Minimalismus sagt, du sollst einfach möglichst wenig besitzen, weil dann wird dein Leben möglichst frei. Je weniger du besitzt, desto freier wirst. Und ich habe da mal so zwei Tische vorbereitet. Das gehört also nicht eigentlich zur Dekoration. Es hat, wenn ihr nicht gut für ihn seht, müsst ihr halt zwischendurch mal einmal aufstehen, dass ihr es seht. Es hat einen Tisch, der ist sehr beladen, schön dekoriert, könnte man auch sagen. Es hat da diverse Sachen drauf, Bücher und Kerzengläschen und ein Glaselefant und ein Brillett, wie viel Bleistift und ein Tüchli und einfach so allergattige Sachen. Und das da wäre jetzt eher ein Tisch, der vielleicht so dem Minimalismus würde entsprechen, oder? Es hat eigentlich, sagen es nichts drauf. Immerhin zwei Sachen, es könnte auch nur etwas haben oder gar nichts. Genau. Also der Tisch symbolisiert den Minimalismus. Genau. Etwa vor einem Jahr, oder nicht vor einem, halben Jahr, im Sommer, ist auf SRF so eine Dokumentation ausgestrahlt worden über den Minimalismus. Und dort haben sie drei Personen vorgestellt. Die erste Person, die sie vorgestellt haben, ist der Selim. Der Selim ist ein Aufraumcoach. Es gibt also einen Beruf, der Aufraumcoach heisst, der geht in Haushalte von verschiedenen Leuten und hilft diesen Leuten, Sachen loszuwerden, ihren ganzen Besitz auszumisten, ganz viele Sachen zu entsorgen, was kommt in die Brocke, was schiesse ich fort, warum hat es die denn so hart, jetzt das vorzugeben? Wie kann ich aufräumen, lernt man beim Selim. Die zweite Person, die sie vorgestellt haben, ist der Cedric. Der Cedric, der ist ein ausgeprägter Minimalist. Der besitzt im Ganzen nur 64 Sachen. Und die sind alle schwarz. Genau. 64 schwarze Sachen, dann muss ich morgen nicht überlegen, was zu was passt beim Anlegen. Zum Beispiel, wenn sowieso alles schwarz ist, dann muss ich mir das spart Zeit, oder? Der Stressfaktor weniger, wenn ich mir nicht überlegen muss, passt jetzt das Halstuch zum T-Shirt oder nicht. Genau. Er hat auch keinen festen Wohnsitz, das heisst, er hat seine Sachen immer alle dabei. Genau. Minimalismus im ausgeprägten Sinn. Und er ist da noch, schnell schauen, wie sie heisst, Tanja hat sie geheissen. Die hat zuerst vorher eine Wohnung gehabt, eine normale, vielleicht 3-4-Zimmer-Wohnung mit vielen Sachen drin. Und die hat sich entschieden, in ein Mini-Haus zu ziehen. Es gibt, die Bewegung kommt aus Amerika, so eine Bewegung, die heisst Tiny House Movement. Tiny House heisst winziges Haus, oder? Das sind so Häuser auf so Wagenanhänger. Ihres hat jetzt etwa 35 Quadratmeter und sie hat ihren Besitz so viel reduziert, dass er in die kleine Wohnung passt. Möglichst wenig haben und dafür möglichst viel sein. Das ist so das Konzept hinter dem Minimalismus. Sie sagen, es gibt einem mehr Freiraum, es gibt einem mehr Klarheit, es gibt einem mehr Zeit, weil wenn ich mich um all die Sachen, die da irgendwo noch schlummern, die man doch mal noch wollte flicken oder die Kisten, die ich mal noch wollte sortieren in meinem Kämmerli, wenn man die nicht hat, dann hat man gedanklich weniger Stress, aber man hat auch dann mehr Zeit, oder? Weil man muss es ja dann nicht noch irgendwann machen. Das ist so die Devise hinter dem Minimalismus. Und ich muss zugeben, das fasziniert mich sehr. Ja, also schon ganz manches so Video zu diesen Mini-Häusern geschaut und wie das jetzt die das bauen und wie das die anderen bauen und wie das man da noch mehr optimieren könnte, dass man den gleichen kleinen Stauraum hat, aber auf wenig Platz, oder? Und jetzt gibt's mittlerweile sogar grosse, luxuriöse Mini-Häuser. Das ist dann schon fast wieder ein bisschen gegen dem, was sie eigentlich wollen. Aber genau, also, mich fasziniert das. Das kommt sicher auch aus meiner Geschichte, weil die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich eigentlich ein unglaublicher Chaot bin. In meinem Zimmer, also in meinem Kinderzimmer, aber nicht nur dann, auch schon, wo ich ausgezogen bin, alleine gewohnt und so, ist wirklich im Schlafzimmer immer der Boden ganz übersät mit Sachen. Ich kann mir das selber fast nicht mehr vorstellen, aber wirklich so, dass ich noch so mit den Füßen ungefähr gewusst, wo ich herstehen muss. Und sonst war eigentlich alles voll. So viele Sachen in den Schränken, alles nicht sortiert, alles durcheinander. Und wirklich richtig chaotisch. Und was ich dann eigentlich richtig, richtig verbessert hat, erst, als ich in der jetzigen Wege bin, in ein kleineres Zimmer zügelt. Ich hatte viel weniger Platz gehabt und ich habe ganz viele Sachen einfach gar nicht mehr herstellen können. Dadurch habe ich sehr viele Sachen ausgemischt, sehr radikal. Immer wieder, jetzt mache ich es etwa so alle halbe Jahr, kommt wieder so eine Aufraumaktion, alles sortieren und das, was ich nicht brauche, kommt einfach fort. Ich bin recht prägt jetzt von dieser Minimalismusbewegung vielleicht, weil es mir auch hat geholfen, nicht nur jetzt im Materiellen. Ich bin auch zum Beispiel finanziell ordentlicher geworden. Ich habe das Gefühl, ich bin meinen Beziehungen ordentlicher geworden. Auf vielen Lebensbereichen hat sich das dann so ausgewirkt, die Ordnung. Genau. Und darum eben, die Minimalismusbewegung spricht mir schon sehr an. Und eigentlich hatte ich jetzt zuerst den Plan gehabt, euch einfach zu sagen, räumt alles auf, geht hey, geht eure Sachen sortieren, schiessen die Sachen fort, weil sie uns bingen und weil sie, genau. Und irgendwie, als ich mich dann mit diesen Leuten und diesem Minimalismus habe beschäftigt, ist irgendwie jetzt ganz etwas anderes rausgekommen. Das teile ich jetzt mit euch und darum tue ich euch jetzt nicht auffordern, eure Handtaschen vorzunehmen und einfach mal zu schauen, was ihr dort könnt aussortieren. Genau. Das wäre eigentlich mein Plan. Ich hatte schon ganze Listen mit Tipps, was ihr da alles könntet machen, also beim Ausmisten, genau. Aber es geht jetzt ein bisschen um etwas anderes. Ich habe nämlich die drei Personen noch mal ein bisschen angeschaut, die in dieser Dokumentation kamen. Und mich gefragt, um was geht es denn denn wirklich, wenn sie ihren Besitz so fest minimieren, dass eigentlich nichts mehr da ist? Dass man höchstens um einen Tisch noch zwei Sachen hat, wo alles andere ist schon zu viel. Und was dort rausgekommen ist, dass es sehr fest darum geht, dass sie sagen, ich will meine Freiheit. Ich will das können machen, was ich will. Und nichts soll mich daran hindern. Und vor allem, ich will die Kontrolle haben. Wenn ich nur 64 Sachen besitze und die immer dabei habe, dann kann, egal was drumherum passiert, ich bin auf der sicheren Seite, weil ich habe ja alles bei mir, oder? Egal, ich kann meinen Job verlieren, Mira, ich kann krank werden, ich kann immer alles mitnehmen, oder? Alle die Unsicherheit vor Zukunft spielt eine weniger grosse Rolle, weil ich habe Kontrolle zumindest über meinen Besitz. Ein Bereich vom Leben, den ich genau kontrollieren kann. Und manchmal ist doch das Weltgeschehen und so das, was in unserem Leben passiert, so unkontrollierbar. Es passieren so viele Sachen, die wir nicht in Hang haben. Das Wetter vielleicht auch, haben wir jetzt gesehen bei diesen Stürmen, oder? Und was da drum passiert. Und dort, wo ich, da suchen wir uns so wie Bereiche, wo wir gerne Kontrolle haben wollen, weil das uns Sicherheit schafft. Ich glaube, hinter dieser Minimalismusbewegung steckt ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich eine eigene finanzierte kleine Wohnung habe und dort keine Miete mehr zahlen muss, dann ist das Risiko, den Job zu verlieren, irgendwie kleiner, weil noch wenn ich ihn verliere, ich habe meine sicheren vier Wände, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt extreme Sicherheit, wenn ich das so unter Kontrolle habe. Und ich glaube, die Suche nach Sicherheit ist etwas, was hinter dem Minimalismus steckt. Das Zweite, ich habe das hier noch symbolisch, genau, noch etwas mehr auf den Minimalismus-Tisch tun. Sicherheit suchen sie. Das Zweite, was ich das Gefühl habe, was ich gemerkt habe, bei diesen drei Leuten, die jetzt in dieser Dokumentation vorkommen und in diesem ganzen Minimalismus-Gedanken, ist so die Idee, materielle Sachen sollen mich nicht bingen, weil ich will mit meinem Leben machen können, was ich will. Ich will meine Ziele erreichen. Ich will, dass mein Leben sinnvoll ist. Und für das ist es wichtig, dass mir das Material oder Besitz nicht bingt, oder? Wenn ich irgendwo ein Haus besitze und er möchte ich aber gerne noch irgendwo herreisen und er plötzlich bingt mir das, oder? Es ist so die Suche nach dem Sinn im Leben, die Suche nach Erfüllung. Die Erfüllung, so, ich will das noch machen, ich will das noch machen, ich will das noch machen, einfach weil es mich glücklich macht, oder? Weil es mich erfüllt. Das hat man bei all diesen drei Leuten jetzt in dieser Dokumentation gut gemerkt. Es geht um Erfüllung, eine Suche danach, etwas zu haben, das mich ausfüllt. Dass mein Leben nicht einfach sinnlos ist. Diese zwei Sachen also habe ich wie gesehen in diesem Minimalismus. Und jetzt kommen wir ein bisschen auf die andere Seite. Es gibt ja auch Leute, die haben ganz, ganz viel Besitz. Und manchmal ist das sehr chaotisch, wie es bei mir war. Manchmal ist es so schön geordnet. Es muss nicht immer ganz so wird durcheinander sein, wie jetzt hier auf diesem Tisch. Aber es gibt Leute, die besitzen unglaublich viele Sachen. Und dort habe ich eine Aussage von diesem Aufraumcoach, von diesem Selim in dieser Dokumentation sehr interessant gefunden. Weil der hat gesagt, wir Menschen halten es fast nicht aus, dass eine Fläche einfach leer ist. Überlegt mal, in eurem Haus gibt es irgendwo ein Regal oder einen Tisch oder eine Ablagefläche oder einen Fenstersims, wo gar nichts drauf ist. Ich habe das Gefühl, wir haben so das Bedürfnis, zumindest etwas muss doch dort stehen, einfach, dass es nicht so leer ist, oder? Und er hat eben gesagt, der Mensch hat einfach allgemein das Bedürfnis, Leere zu füllen. Und ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, der Mensch hat doch das Bedürfnis, auch eine innere Leere zu füllen. Und darum, wenn wir so in unserem Haushalt die leeren Sachen füllen, die leeren Flächen, kann das auch ein Bild dafür sein, dass wir eigentlich eine innere Leere haben und zumindest äusserlich etwas ausfüllen können, wenn wir es schon innerlich nicht können. Ich habe das Gefühl, viel Besitz kann manchmal Hinweis dafür sein, dass man genau gleich wie auf der anderen Seite nach Erfüllung sucht. Und er, du hast es schon angesprochen, ist Besitz so ganz häufig etwas, was uns Sicherheit gibt. Was, wenn denn das passiert? Und ich brauche es dann nochmal? Was, eben zum Beispiel, wenn ich krank werde oder nicht mehr arbeiten kann, was, wenn die Zukunft irgendeine unvorhergesehene Situation bringt? All das, was ich ja jetzt schon habe, das habe ich ja, das kann man ja nie mehr wegnehmen. Oder? Also der materielle Besitz kann ohne unglaubliche Sicherheit schaffen. Weil das, was ich habe, das, an dem kann ich festhaben. Das ist etwas, wo er nicht einfach so verschwindet. Und darum, gerade in Unsicherheit eben vom Job, von Gesundheit, von den Beziehungen, auch vielleicht vom Zeitpunkt, wenn wir sterben, alle die Unsicherheitsfaktoren, die wir, glaube ich, alle kennen, dass es Sachen gibt, die wir echt nicht kontrollieren können, kann der materielle Besitz genauso wie, wenn man möglichst wenig hat, kann auch genauso viel, möglichst viel zu besitzen, zu Sicherheit führen. Also egal, ob viel oder wenig, und ich glaube, wir sind alle nicht unbedingt das eine Extrem oder das andere Extrem, sondern irgendwo mit drin. Wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit und wir haben ein Bedürfnis nach Erfüllung, nach innerer Erfüllung. Und das suchen wir manchmal im Besitz. Es ist möglich, dass wir das in unserem materiellen Besitz suchen. Wenn wir in die Bibel schauen und schauen, was die Bibel zum Besitz sagt, dann erstaunt als erstes einmal, wie unglaublich viel dass sie dazu sagt. Es gibt zum Beispiel, einfach so für das Verhältnis zu bekommen, im Neuen Testament etwa ein bisschen über 200 Stellen, wo es um den Glauben geht. Und es gibt auch etwa ein bisschen über 200 Stellen, wo es über die Rettung geht. Aber es gibt über 2000 Stellen im Neuen Testament, nur im Neuen Testament, wo es um Haushalterschaft, Umgang mit Besitz oder Geld geht. Die Bibel redet zu diesem Thema und ich glaube, wir könnten auch eine ganze Themenreihe nur zum Umgang mit Besitz machen. Die Bibel lehrt nicht, dass man möglichst wenig haben soll, möglichst asketisch leben. Das möchte ich noch bei den biblischen Sachen voranstellen. Es heisst nicht, du sollst einfach alles weggeben und möglichst wie einen zurückgezogenen Eremit irgendwo im Wald leben und möglichst wenig haben. Sie lehrt zum Beispiel im Prediger 5, 17 und 18, dass man das, was man hat, soll geniessen. Es steht dort eine Aufforderung, man soll essen und trinken und so das Leben geniessen, weil das sei der Lohn für die Mühe. Und die Früchte von Arbeit können zu geniessen, sei ein Geschenk von Gott. Also wenn wir arbeiten und wenn wir auch beim materiellen Besitz uns Sachen leisten können, sollen wir das geniessen und das als Geschenk von Gott annehmen. Also es heisst nicht, möglichst alles weggeben. Und gleich hat es einen Grund, warum es so viele Aussagen zum Besitz gibt in der Bibel. Genau, weil der Besitz sehr gefährlich sein kann. Er kann gefährlich sein, weil man im Besitz Sachen sucht, die er eigentlich nicht ist, oder Sachen, die man eigentlich bei Gott suchen soll. Genau wie zum Beispiel die zwei Sachen Erfüllung und Sicherheit. Ich lese aus Matthäus 6, der Vers 21 und 25 bis 33. Ich denke, die Versen werden den meisten von euch bekannt vorkommen. Matthäus 6, 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Jesus sagt hier ganz deutlich, sorg dich nicht. Das heisst, probier nicht dir die Sicherheit selber zu suchen. Weil das ist etwas, was bei dir zu Stress führen kann. Wenn du das Gefühl hast, ich muss mir selber meine Sicherheit erkämpfen, ist das ein Stressfaktor und Gott will dir den Stress abnehmen, indem er sagt, sorg dich nicht. Das Gegenteil von Sorgen ist ja Vertrauen. Das heisst, vertraue darauf, dass ich dir das gebe, was du brauchst. Die Kleidung war ja angesprochen, das Essen war angesprochen, also die ganzen Zukunftsängste mit wie werde ich mich finanzieren oder Altersvorsorge und solche Sachen. Er sagt, in dem Innen such die Sicherheit nicht selber. Das heisst, nicht naiv sein und gar nichts dafür tun, aber sorg dich nicht im Sinn von, lass die Sorgen dich nicht stressen, weil er sagt, ich weiss, dass du das brauchst. Aber das Vertrauen, das ist halt so eine Sache, oder? Das ist einfacher gesagt als gemacht. Ich kann jetzt hier gut predigen, vertraue und sorg dich nicht um die Zukunft, um deine Sicherheit. Aber ich glaube, wir können das üben. Wir können das üben, indem wir zum Beispiel uns mal die Frage stellen, was habe ich für Sachen in meinem Leben, wenn wir wieder zum materiellen Besitz zurückkommen, wo ich nicht einfach so weggeben könnte. Geht mal gedanklich durch eure Wohnung, durch euer Haus, durch eure Schränke, durch einen Keller oder durch eine Estrig. Was hat es für Sachen, die du nicht jetzt einfach so würdest weggeben. Und wenn du ein paar Sachen hast gefunden, überleg dir, warum ist das so? Oder es ist nicht jeder Besitz schlecht, diese Sachen braucht man ja wirklich. Und es ist gut, dass man das hat. Aber gibt es dann auch Sachen, wo du wie eine falsche Sicherheit damit suchst? Wo du nicht weg bist, weil wenn du einer ist, dann bräuchte es dann vielleicht noch. Wo suchst du dir eine Sicherheit mit deinem Besitz? Das können manchmal kleine Sachen sein, irgendwelche Feriensouvenirs, die man emotional nicht loslassen kann, weil es einem so eine schöne Erinnerung gibt. Das können Sachen sein, die man geschenkt bekommen hat, man hat sich einfach nicht dafür. Das kann eine Bleistiftsammlung sein, zum Beispiel, weil Bleistift braucht man ja immer. Es können auch grössere Sachen sein, ein Auto zum Beispiel oder ein Haus. Was, wenn das Geliebte daheim plötzlich in andere Hänge würde kommen, wenn man das aufgeben müsste? Was würde das auslösen? Und wenn du merkst, dass dir das schwer fallen würde, warum fällt es dir denn so schwer? Das ist eben nicht die Aufforderung, dass alle jetzt ihre Häuser verkaufen müssen, aber zu überlegen, was bedeutet mir denn der Besitz? Bedeutet mir denn der Besitz, den ich habe, mehr zum Beispiel als meine Mitmenschen? Vielleicht erinnert ihr euch an den reichen, jungen Mann, der mal zu Jesus kam und gefragt, was kann ich noch tun, für Teil von deinem Reich zu sein? Und Jesus sagt, alle die Gebote halten, die Nächsten lieben. Und er sagt, das mache ich alles. Und er sagt ihm, also der verkauft den ganzen Besitz und gibt es den Armen. Und das schafft er nicht. Weil der Besitz ihm etwas gibt, oder er sucht etwas in dem Besitz, kann er nicht einfach loslassen. Ich glaube, dort ist es wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen, wo suchen wir Sicherheit in unserem Besitz? Wo hat der Besitz für uns mehr Bedeutung, als er sollte haben oder als gesund für uns ist? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist dein Schatz? An was hängt dein Herz? Jesus sagt, es kann nur einen geben, der die Nummer eins ist. Und wenn etwas anders in deinem Leben, zum Beispiel etwas im Besitz, aber es können ja andere Sachen sein, Beziehungen zum Beispiel, oder genau, wenn etwas anders deine Nummer eins ist, dann wird Gott automatisch Nummer zwei. An was hängt dein Herz? Was ist deine Nummer eins? Das war der Bereich von Sicherheit. Und jetzt haben wir noch den zweiten Bereich von Erfüllung. Und ich glaube, der Vers, den wir vorhin gelesen haben, redet auch in das rein, was das uns Erfüllung kann geben oder wie das Gott uns Erfüllung geben will. Die Frage nach dem Sinn vom Leben, nach dem Fülle ich denn meine Zeit sinnvoll und erreiche ich denn etwas? Und was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Wie verbringe ich meine Zeit? Das sind Fragen, die mich persönlich unglaublich viel beschäftigen. Immer wieder hinterfragen in mein Leben und was mache ich eigentlich da und ist es gut, was ich da mache? So, ja, die Wünsche, was ich mit meinem Leben alles noch anfangen und merke, der suche ich so wie die Erfüllung, oder? An einem Ort herzugehören, wo ich das Gefühl habe, das gibt meinem Leben Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen euch auch schon mal begegnet. Die sind auch nicht eben grundsätzlich schlecht. Aber häufig geht es in diesen Fragen so um die Erfüllung von meinem Leben, oder? Was will ich noch erreichen in meinem Leben? Oder zum Beispiel noch reisen oder noch diese Sprache lernen oder noch lernen Geigen spielen zum Beispiel. Ist das gerade aktuell bei mir. Oder so die Sachen, die man irgendwie das Gefühl hat, das will ich noch, weil das gibt irgendwie in meinem Leben Erfüllung durch das. Wir haben im Vers 33 vorhin gelesen, in diesem Matthäus-Text, es soll euch, es soll uns zuerst um Gottes Reich gehen, um seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird dann dazukommen. Gott ist dran, sein Reich aufzubauen. Gott möchte, dass die ganze Erde von seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe erfüllt wird. Das ist ein Riesenprojekt, das Gott hat. Die ganze Erde mit Gerechtigkeit, weil im Moment, denkt es mir, sind wir eher noch ein bisschen weit von dem entfernt, als dass die ganze Erde gerecht ist. Und Gott sagt, du kannst, du sollst, du darfst an diesem Projekt mitschaffen. Und Teil zu sein von so etwas Grossem, von so einem Riesenprojekt und zu merken, andere arbeiten an diesem Projekt und ich auch. Und es hat ein Ziel, das führt doch dazu, dass meine einzelnen kleinen Schritte, die ich tue, viel eine grössere Bedeutung bekommen. Weil wenn nur einfach ich so ein bisschen für mich etwas grümscheln, dann habe ich das Gefühl, aber das bringt doch gar nichts, ich bin ja nur eine Person auf dieser ganzen Welt. Aber zu verstehen, dass wir zu so einem riesen Projekt gehören, dass Gott uns dort brauchen will, für die Gerechtigkeit herzustellen, wirft ganz ein anderes Licht auf das. Das wird viel erfüllender, nur durch das, dass ich zu etwas Grossem gehören darf. Und dass ich weiss, dass jemand mehr braucht für das. hier könnte ich auch noch sehr viel weiter ausführen, über wie wir zu dieser Erfüllung kommen. Ich mache da heute einen Schwank und mache ein bisschen Schleichenwerbung für die nächste Schulung Missional Leben, wo man sich bis nächsten Mittwoch noch anmelden kann. Genau diese Frage, wie kann ich denn konkret an diesem grossen Projekt von Gott mitschaffen, das so erfüllend kann sein, dass ich meinen Lebenssinn nicht in anderen Sachen suchen muss. Genau um das geht es auch in dieser Schulung. Herzlich willkommen, hinten jetzt noch Flyer für. Genau. Gott will uns Sicherheit schenken und uns Erfüllung geben, damit die zwei Sachen nicht zu Stress in unserem Alltag führen. Das ist so die Quintessenz von dieser Predigt. Wenn ihr etwas mitnehmt, nehmt das mit. Und vielleicht hast du jetzt gemerkt, dass du deine Sicherheit manchmal im Besitz suchst, dass du deine Erfüllung manchmal selber suchen willst. Und dann möchte ich dir einfach mal sagen, das ist nicht grundsätzlich schlecht und das ist völlig normal, weil wir sind alle Menschen und ich glaube, das passiert uns allen. Aber wir können ja diesen Sachen arbeiten und ich würde dich ermutigen, im Gebet vor Gott zu kommen und zu fragen, was ist denn jetzt der konkrete nächste Schritt? Das kann ich dir nicht sagen, das ist bei jedem etwas anderes. Was ist der konkrete nächste Schritt, für dass ich meine Sicherheit mehr bei dir Gott suchen kann? Für dass ich meine Erfüllung nicht selber probieren zu erarbeiten, sondern von dir und von deiner Vision kann ausgefüllt werden. Vielleicht kannst du jetzt direkt, wenn wir die Zeit haben, vom Lobpreis diesen Fragen noch ein bisschen nachgehen. Nimm sie aber auch mit hey, was gibt dir Sicherheit, was gibt dir Erfüllung und wie will Gott dich in dem verändern? Eine Verheißung zum Schluss nochmal, ich habe sie vorhin schon gelesen. Unser Vater im Himmel aber weiss, dass du das alles brauchst. Und mit dem kommt die Verheißung, dass er dir das auch geben wird.